Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand, herzlich willkommen zur politischen Literatur. Zwei Bücher übers deutsch-deutsche Zusammenwachsen haben wir heute für Sie in der Sendung. Eines über die Grenzgebiete und eines über die Treuhandanstalt. Deren Akten haben Historiker des Instituts für Zeitgeschichte ausgewertet. Der Wiener Politikwissenschaftler Fabio Wolkenstein hat sich mit der dunklen Seite der Christdemokratie befasst, genauer mit der autoritären Versuchung. Sein Buch ist Thema bei Andruck. Ebenso zwei Titel, die sich mit dem Sterben befassen, mit dem Tod als Teil des Lebens. Beim Thema deutsch-deutsche Geschichte ist der Christoph-Links-Verlag ein so etablierter Verlag wie Wallstein, wenn es um NS-Geschichte geht. Mit unserem kleinen Schwerpunkt zum deutsch-deutschen Zusammenwachsen stellen wir heute also gleich zwei Bücher aus dem Links-Verlag vor. Der erste Band hat sich das Zonenrandgebiet vorgenommen, also die knapp 1400 Kilometer lange und 40 Kilometer breite Region, die sich bis 1989 auf westdeutscher Seite durchs Land zog, entlang der Grenze zur DDR. Zonenrandgebiet, das war jahrzehntelang fast synonym für struktur- und wirtschaftsschwach. Was natürlich nicht auf alle Regionen zutraf. Die in den USA lehrende deutsche Historikerin Astrid Eckert hat mit ihrer Untersuchung der westlichen Grenzregionen deren historische Bedeutung auch für den Osten wieder ins Bewusstsein geholt. Eine hochinteressante Lektüre, meint unser Rezensent Martin Hubert.
Astrid Eckert ist etwas Erstaunliches gelungen. Sie hat aus einem trist erscheinenden Stoff eine spannende Studie gezaubert. Das Zonenrandgebiet, ein 40 Kilometer breiter Streifen in der Bundesrepublik entlang der Grenze zur DDR, galt als eine Region voller Tristesse. Ein dünn besiedelter, wirtschaftlich unterentwickelter Raum, der im Schatten der tödlichen Grenzbefestigungen der DDR dahinsiechte. Doch Astrid Eckerts genauer Blick zeigt, welch innere Dynamik in ihm steckte. Sie schreibt:
Das Buch folgt neueren Forschungen, die gezeigt haben, dass die Geschichte der innerdeutschen Grenze nicht allein aus der Diplomatie des Kalten Krieges oder im einseitigen Fokus auf die DDR verstanden werden kann. Vielmehr wurde sie durch Aushandlungsprozesse zwischen den beiden deutschen Staaten und dem alltäglichen Mit- und Gegeneinander der Deutschen auf beiden Seiten wesentlich mitgeformt.
Für Astrid Eckert war das Zonenrandgebiet ein Ort, wo die Probleme des Eisernen Vorhangs nicht nur gebündelt, sondern zugespitzt wurden. Ihre zentrale These lautet: Die Grenze zur DDR wurde bereits tief verankert, bevor der Osten sie rigide befestigte. Und der Westen war daran aktiv beteiligt, indem er das Gebilde des Zonenrandgebiets schuf. Nach 1945 wurden die Gebiete im Grenzraum zur Ostzone und späteren DDR von alten Verkehrs- und Wirtschaftsbeziehungen abgeschnitten. Allerdings hatten auch andere Regionen in Westdeutschland mit ökonomischen Problemen zu kämpfen. Der Verweis auf wirtschaftliche Nachteile allein verschaffte den Grenzgemeinden daher keine bevorzugte Hilfe vom Bund. Sie setzte erst ein, als diese ihre Probleme politisierten und ideologisierten. Die Grenzgemeinden hatten erkannt, schreibt Eckert,
dass sie das hervorheben mussten, was sie in der westdeutschen Wiederaufbaulandschaft einzigartig machte, den Eisernen Vorhang. Hier prallten die ideologischen Paradigmen von West und Ost aufeinander. Zum Beispiel wurde die Arbeitslosigkeit in den Grenzgebieten nicht deshalb als besorgniserregend herausgestellt, weil sie so hoch war, sondern weil die arbeitslosen Massen ein leichtes Ziel für kommunistische Propaganda seien.
Diese Strategie machte das Wort Zonenrandgebiet ab Mitte der 1950er Jahre zu einem starken Markennamen, der dem Grenzraum eine doppelte Identität bescherte. Einerseits als antikommunistisches Bollwerk und andererseits als benachteiligtes Gebiet, das sich in Westdeutschland gegen andere Regionen behaupten muss. Eckert zeichnet detailliert nach, welche Kämpfe sich daraus ergaben. Etwa auch mit der EU-Kommission, die bemängelte, dass nicht alle Gemeinden dieses Raums gleichermaßen unterentwickelt waren, obwohl er als homogene Zone definiert wurde. Die Autorin liefert viele Fakten aus historischen Quellen, die sie zum Teil selbst in ausgiebiger Archivarbeit ausgewertet hat. Ihr Buch ist gut lesbar und anschaulich, weil Eckert auch aus zeitgenössischen Reportagen zitiert, sowie Bilder oder Landkarten präsentiert. Etwa beim Thema Grenztourismus, der gut organisiert war und neben wirtschaftlichen auch politische Zwecke verfolgte.
In einer niedersächsischen Publikation war zu lesen, der Anblick von Minenfeldern und Stacheldraht wecke im Besucher den Mut, Unrecht und Gewalt zugunsten von Recht und Freiheit zu bekämpfen. Das sei die große nationale Aufgabe.
Die Themenpalette des Buches ist breit. Man erfährt etwa, wie die DDR die Grenze immer stärker aufrüstete und sich ein wild wachsender Naturraum um sie herum bildete, der in den 1990er Jahren dann als grünes Band ausgebaut werden sollte. Wie stark der Grenzraum Ost- und Westdeutschland ineinander verstrickt hat, zeigt Eckert eindrucksvoll in zwei großen Kapiteln über die Umweltpolitik. Aus der DDR gelangten große Schadstoffmengen ins westliche Grenzgebiet. Der Forderung, mehr gegen diese Umweltverschmutzung zu tun, setzten DDR-Verhandler das rhetorische Argument entgegen, die Bundesrepublik müsse dafür zahlen, weil sie dann ja auch davon profitiere. Die DDR war ökonomisch viel zu schwach, um wirkungsvolle ökologische Maßnahmen finanzieren zu können. Sogar das CSU-regierte Bayern subventionierte daher einige Umweltprojekte im Osten. Eckert weist aber auch darauf hin, dass die ökologische Weste der Bundesrepublik keineswegs weiß war.
Seit Mitte der 1970er Jahre hatten westdeutsche Kommunen und öffentliche Unternehmen Haus- und Sondermüll in die DDR exportiert und damit eine billige Lösung für die westlichen Entsorgungsvorschriften gefunden. Aus gutem Grund erinnerten Umweltaktivisten die westdeutsche Öffentlichkeit im Jahr 1990 daran, dass die Bundesrepublik nur deshalb so sauber erscheine, weil die DDR so schmutzig geworden sei.
Auch beim Kampf westdeutscher Bürgerinitiativen gegen das geplante grenznahe Entsorgungszentrum für radioaktives Material in Gorleben findet Eckert einen besonderen Ost-West-Effekt.
Die Gorleben-Gegner veranstalteten die erste Anti-Atomkraft-Demonstration auf dem Territorium der DDR. Die Besetzer wollten damit die Behörden in Ost und West gleichermaßen zwingen, ihre Katastrophenpläne für einen nuklearen Störfall offenzulegen.
Astrid Eckerts Buch macht das Zonenrandgebiet als konfliktreiches ökonomisches, politisches, ideologisches, ökologisches und kulturelles Phänomen sichtbar. Die Historikerin nimmt dabei die Perspektive des Ostens mit auf, ohne die Grenzpolitik der DDR zu beschönigen. Ein lesenswertes Beispiel lebendiger Vergangenheitsaufarbeitung.
Das Resümee von Martin Hubert und das Buch von Astrid M. Eckert, Zonenrandgebiet, Westdeutschland und der Eiserne Vorhang, ist bei CH Links erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Thomas Wollermann, Bernhard Jendricke und Barbara Steckern. Die 552 Seiten sind für 30 Euro zu erstehen. Sie gilt längst als der Sündenbock für Arbeitslosigkeit und Firmensterben nach 1990 in Ostdeutschland, die Treuhandanstalt. Dass diese Rollenzuschreibung nicht zufällig entstand, ist eines der zahlreichen Details, die eine neue Untersuchung zu dieser umstrittenen Institution darlegt. Historiker und Historikerinnen des Instituts für Zeitgeschichte konnten zum ersten Mal einen Blick in die Akten der Anstalt im Bundesarchiv nehmen. Andreas Malücher hat nun den ersten Band der Reihe Studien zur Geschichte der Treuhand vorgelegt, Titel Vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben. Isabel Fanrich Lautenschläger hat das Buch für uns gelesen.
Ein einziges Mal am 16. Januar 1992 hat Helmut Kohl die Treuhandzentrale in Berlin besucht. Die sogenannte Bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts, vom 1. März 1990 bis Ende 1994 dafür zuständig, rund 12.500 volkseigene Betriebe der DDR zu sanieren, zu privatisieren oder zu schließen, sie galt zu diesem Zeitpunkt längst als Sündenbock für den wirtschaftlichen Niedergang und die Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Der Bundeskanzler habe zeigen wollen, dass er die Arbeit der Behörde wertschätze, schreibt der Historiker Andreas Malücher in seinem Buch Vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben.
Bundeskanzler Kohl wollte bislang bekannt gewordene Fehlentscheidungen nicht als Argumente gegen die Treuhandanstalt benutzen. Auf der Verwaltungsratssitzung am selben Tag lobte Kohl dann überschwänglich die Arbeit der Treuhandanstalt, die eine Pionierleistung ohne jegliches Vorbild erbringe. Zur Treuhandanstalt gäbe es keine Alternative.
Der 700-Seiten-Wälzer ist nicht die erste Analyse der umstrittenen Behörde. Der Auftaktband der Reihe Studien zur Geschichte der Treuhand basiert allerdings auf besonderen Quellen. Andreas Malücher hatte im großen Forschungsprojekt des Instituts zur Zeitgeschichte erstmals Einblick in einen Teil der 12 Kilometer Treuhandakten. Außerdem untersuchte er bislang ebenfalls gesperrte Akten der Bundesministerien für Wirtschaft und Finanzen sowie des Bundeskanzleramtes. Erst dadurch ließ sich die Kommunikation zwischen der Treuhand und jenen Bonner Bundesbehörden nachzeichnen, die die Fachaufsicht innehatten und über wesentliche Geschäfte mitentschieden. Malücher korrigiert das bislang vorherrschende Bild und betont,
dass schon überraschend war, dass auch in den Bundesministerien der Führungsetage doch die Erwartung vorherrschte, dass durch den Verkauf der ostdeutschen Betriebe relativ viele Erlöse erwirtschaftet werden können, mit denen man auch die Treuhandanstalt selbst finanzieren kann. Aber in den Mitarbeiterstäben, zum Beispiel im Bundeswirtschaftsministerium, hatte man doch exaktere Analysen sich erarbeiten lassen über den Zustand der ostdeutschen Unternehmen. Und da stellte sich schon bald heraus, so seit Juni, Juli, dass die Treuhand sich höchstwahrscheinlich nicht selber finanzieren kann und dass der Verkauf, die Privatisierung ein ganz großes Verlustgeschäft werden wird.
Der Historiker legt keinen Treuhand-Krimi vor, sondern die chronologische Geschichte jener Institutionen, die weder ein Unternehmen noch eine staatliche Behörde war. Die fundierte und äußerst detaillierte Darstellung beginnt mit den unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Vorstellungen der DDR-Opposition und der Regierung Modrow noch vor Gründung der Treuhandanstalt, untersucht den 4 Jahre währenden ständigen Wandel von Personal, Strukturen und Aufgaben unter ihren beiden Präsidenten Detlef Carsten Rohwedder und Birgit Breuel. Dabei widerlegt Malücher die gängige Behauptung, Rohwedder habe die DDR-Betriebe in erster Linie sanieren, Breuel aber verkaufen wollen.
Die vom Vorstand im Oktober 1990 verabschiedete Leitlinie für die Privatisierung von Betrieben widerlegt die in populärwissenschaftlichen Werken immer noch vertretene Auffassung, dass in der Amtszeit Rohwedders deutlich mehr Aufmerksamkeit auf die Sanierung gelegt worden sei. Nachweislich setzte sich Rohwedder im Vorstand für einen Primat des Verkaufs ein und sah die Sanierung als eine selbstverständliche Aufgabe des Käufers an.
Den Schwerpunkt bildet das fortwährende Tauziehen des Treuhandvorstandes mit den Bonner Ministerialbeamten um die Entscheidungshoheit. Auch wenn die vielfach zitierte Korrespondenz, Auszüge aus privaten Tagebüchern und Parlamentsdebatten längeren Atem erfordern, zeigt das Buch eindrucksvoll, dass der große Entscheidungsspielraum, den Rohwedder bei der Privatisierung von DDR-Betrieben 1990-91 noch besaß, deutlich abnahm. Zu teuer schien es, die Geschäfte der Treuhand über öffentliche Kredite zu finanzieren. Zu groß waren die Misserfolge beim Erhalt der Betriebe. Und der öffentliche Druck stieg immens.
Ab Ende 1992, Anfang 1993 wurde dann dadurch der Handlungsspielraum der Treuhandanstalt auch wesentlich eingeschränkt. weil eben auch das Bundesministerium sich stärker die Abschlüsse hat vorlegen lassen und Genehmigungen erteilt hat. Und dazu kommt noch, dass natürlich die ganz großen Verträge, also in der chemischen Industrie, die Verhandlungen vor allen Dingen auch dann in die Obhut des Bundeskanzleramtes übergingen. Intern wurde dann doch in Bonn entschieden, also zum Beispiel über die Großchemie, über Leuna-Verhandlungen, wurde dann die Treuhandanstalt nur mittelbar einbezogen.
Die finanzielle Bilanz der Treuhandanstalt bezeichnet Andreas Malücher als verheerend. Diese habe 204 Milliarden D-Mark Schulden, davon rund 70 Milliarden Altschulden der DDR-Betriebe sowie ökologische Altschulden in unbekannter Größe hinterlassen. Ganz zu schweigen von den sozialen Folgen für die ostdeutsche Bevölkerung. Waren doch ein Drittel der Betriebe abgewickelt und Millionen Menschen arbeitslos. Der Autor zeigt die verschiedenen Gesichter der Treuhandanstalt. Diese agierte zunächst chaotisch. Die finanziellen Transaktionen wurden nicht überprüft, später zunehmend parlamentarisch kontrolliert. Für die Politik war die Einrichtung, die wegen Bonuszahlungen an Führungskräfte und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gegen einige Mitarbeiter in die Kritik geriet, allerdings willkommen. Sie konnte so von eigenen Fehlern bei der Transformation der ostdeutschen Wirtschaft ablenken.
Es war keine bewusste Strategie der Bundesregierung, sondern es hat sich in der Realität so entwickelt, dass die Treuhandanstalt zum Sündenbock wurde und zum Prügelknaben. Und man hat das wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass immer die Treuhandanstalt im Fokus stand und die Bundesregierung wurde immer nicht erwähnt, außer wenn es große Erfolge zu verzeichnen hatte, wie die Leuna-Privatisierung und einer Großchemie. Dann war der Bundeskanzler in der Öffentlichkeit präsent, aber ansonsten haben sie sich dann sehr zurückgehalten.
Andreas Malücher, Autor des Buches »Vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben. Die Treuhandanstalt zwischen wirtschaftlichen Erwartungen und politischen Zwängen 1989 bis 1994. Studien zur Geschichte der Treuhandanstalt Band 1, herausgegeben von Dirk Hoffmann, Hermann Wendker und Andreas Wirsching im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte. Verlag CH Links. 749 Seiten, 48 Euro. Rezensentin war Isabel Fanrich Lautenschläger. Nach der Ära Merkel versucht die deutsche Christdemokratie, sich neu aufzustellen. Wobei neu mit einem Vorsitzenden, der lange Merkels Rivale war, noch am Anfang der Entwicklung zu stehen scheint. Welche Gefahren und Möglichkeiten auf diesem Weg warten, hat der Wiener Politikwissenschaftler Fabio Wolkenstein nun in einem Buch näher ausgeführt. Die dunkle Seite der Christdemokratie heißt es. Und mein Kollege Christian Rapansel hat im Gespräch mit dem Autor zunächst nach diesem Titel bzw. dem Ansatz des Buches gefragt.
Ja, der Titel klingt vielleicht polemischer, gefährlicher, als das Buch dann am Ende daherkommt. Das Buch ist eigentlich ein Versuch, etwas zu verstehen. Und da sind wir dann eigentlich auch schon bei dem Punkt, der mich dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben. Und das ist der, dass die Christdemokratie als eine stolze europäische Parteientradition, die auch viele große Leistungen vollbracht hat, ja seit langem irgendwie auf Selbstsuche ist, kann man sagen, auch in Krisen geraten ist immer wieder und sich gleichzeitig teilweise auch in Richtungen entwickelt hat, die demokratiepolitisch durchaus problematisch sind. Und ich wollte vor allem eine Geschichte erzählen, die man selten erzählt hat, nämlich dass die Christdemokratie eigentlich das Produkt einer politischen Bewegung ist, im Großen und Ganzen kann man das so sagen, nämlich der Bewegung des politischen Katholizismus, die mit Demokratie, Rechtsstaat und Moderne am Anfang sehr gehadert hat.
Und ein Blick in die Vergangenheit, Sie gehen die ganzen Jahrzehnte durch, schreiben Sie der Rechtfertige durchaus die Frage, wie die Christdemokratie eigentlich zur Demokratie und ihren Feinden steht. Das ist die Frage, die ich auch ganz am Anfang angesprochen habe. Können Sie das vielleicht einem Beispiel erklären, was ist diese autoritäre Versuchung, die Sie da untersuchen?
Zum aktuellen Thema kann man sagen, dass die autoritäre Versuchung, wenn wir das jetzt wirklich so nennen möchten, ja eigentlich vor allem darin besteht, gerne mal wegzusehen, wenn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten werden. Hier ein klassisches Beispiel, dass auf europäischer Ebene die Europäische Volkspartei, also sowas wie der transnationale Zusammenschluss christdemokratischer Parteien auf europäischer Ebene, im Endeffekt ein ganzes Jahrzehnt, also ab 2010, weggesehen hat, als Viktor Orbán, dessen Partei Fidesz Teil der Europäischen Volkspartei ist, in Ungarn einen großflächigen Staatsumbau begonnen hat und auch durchgeführt hat, der ja bekanntlich starke antipluralistische, antiliberale, antidemokratische Konsequenzen hatte. Und hier ging es nicht nur um Wegschauen, da wird es nämlich dann interessant im Hinblick auf die autoritäre Versuchung, sondern führende europäische Christdemokraten haben Orbán auch immer wieder in Schutz genommen. Da sei jetzt Manfred Weber genannt als Beispiel, auch Jean-Claude Juncker, der erst spät zu einer anderen Meinung gekommen ist und auch viele andere. Und diesen Rückhalt hatte Orbán auch in Parteien wie der CSU oder auch der ÖVP, die auch ganz offen immer wieder gesagt haben, dass sie viele grundlegende Ziele oder auch politische Vorhaben von Orbán im Großen und Ganzen gutheißen. Und irgendwie sieht man da schon, dass es durchaus Konvergenzen, Überlappungen gibt mit dem, was man durchaus autoritäre politische Projekte nennen kann. Und mittlerweile, muss man auch korrekterweise sagen, ist natürlich Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei auch nicht mehr Teil dieser Europäischen Volkspartei. Mittlerweile wurde er, man kann das fast so sagen, auch ein bisschen verstoßen, wobei der Impetus, die Fidesz-Partei aus dieser Europäischen Volkspartei loszuwerden, eigentlich primär von Parteien ausging, die keine christdemokratische Tradition haben und trotzdem Teil dieser Parteifamilie sind. Nur um ein Beispiel zu nennen, die schwedischen Moderaterna und viele andere Kleinparteien aus nordwesteuropäischen Ländern waren eigentlich die starke Triebkraft hinter dieser Entwicklung, dass Orbán dann nicht mehr Teil ist dieser Gruppierung, während gerade in Deutschland die Unionsparteien sich sehr verhalten und eher vorsichtig dazu geäußert haben lange.
Sie stellen in Ihrem Buch auch die böse Frage, ob Orbán nicht vielleicht sogar ein bisschen Recht habe, wenn er seine Ziele und Visionen mit denen der klassischen Christdemokratie vergleiche.
Ja, diese Frage stelle ich und ich glaube, diese Frage muss man auch stellen. Man muss natürlich sagen, es ist interessant, dass jemand wie Orbán immer wieder betont, dass seine politische Programmatik sowas ist wie die letzte wirklich christdemokratische Programmatik, die sich in europäischen Parteien noch findet. Er sieht sich schon so wie ungefähr der letzte Vorkämpfer des christdemokratischen Projekts in einer Zeit, wo die alten christdemokratischen Parteien, und damit meint er natürlich auch die Unionsparteien in Deutschland, sich sehr abgewandt haben von dem, was er als im Kern christdemokratische Politik versteht. Was das genau heißt, ich würde das vielleicht so zusammenfassen, dass es hier vor allem um eine sehr, sehr konservative Familienpolitik geht. Dazu kommt natürlich auch einfach die starke Bezugnahme auch auf religiöse Symbole, auf den Versuch, Europa als ein christliches Abendland zu positionieren, das natürlich im säkularen Liberalismus und allem voran im Islam den anderen, den Feind erkennt. Und diese Dinge, da gibt es strukturelle Symmetrien natürlich zur ursprünglichen Christdemokratie als Nachkriegsprojekt.
Jetzt haben wir viel über Orbán geredet, das ist aber kein Orbán-Buch. Der taucht als eines von vielen Beispielen auf. Es geht auch um Polen, es geht viel um Deutschland, es geht viel um Italien auch. Es geht auch um die Begeisterung für die Franco-Diktatur, die es teilweise unter Christdemokraten gab. Gibt es da irgendein Muster, was sich so herausschält, das sich vielleicht wiederholt, wie Christdemokratie mit dieser autoritären Versuchung umgeht?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, wenn man von einem Muster spricht, müsste man voraussetzen, es soll jetzt nicht unnötig spitzfindig oder akademisch klingen, aber man müsste irgendwie voraussetzen, dass gewisse Dinge vielleicht gleich bleiben. Ich glaube, dass die Parteien, von denen wir sprechen, sich unglaublich transformiert haben. Aber eine Sache kann man schon hervorheben. Diese Parteien, die unter dem Banner der Christdemokratie der Nachkriegszeit entstanden sind und teilweise eben heute noch weiter bestehen, haben alle immer von Anfang an versucht, mit einem sehr breiten Repräsentationsanspruch ein sehr großes Spektrum unterschiedlicher Positionen abzudecken und in die Partei zu integrieren. Das heißt, dass es Leute gab, die teilweise eine, man könnte sagen, linke Wirtschaftspolitik, einen katholischen Humanismus und moralischen Universalismus und ein Menschenrechtsdenken vertreten haben. Das hat aber auf der anderen Seite des Spektrums Leute betroffen, die vielleicht grundsätzlich dem liberalen demokratischen Rechtsstaat gegenüber skeptisch gesonnen waren. Und gerade auf dieser anderen Seite des Spektrums jener, die die Christdemokratie historisch integriert oder eingeschlossen, inkludiert hat in ihr Projekt, gab es auch relevante politische Vertreter, die versucht haben, die Christdemokratie in dem Sinne zu formen, dass sie ein autoritäreres, antiliberales und auch weniger demokratisches Projekt wird. Und wenn man so will, gibt es natürlich diese Teile des Spektrums heute immer noch, auch wenn sie heute vielleicht mit weniger Aplomb auftreten und auch weniger Macht haben in politischen Positionen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Parteien sind alle in Bewegung, sind alle in Entwicklung. Und wenn wir jetzt insbesondere auf Deutschland gucken, bei der Bundestagswahl haben die Christdemokraten ziemlich heftig verloren, sind in so einer Art Neufindungsprozess, haben sich für Friedrich Merz als Parteichef entschieden. Mit Blick auf diese autoritäre Versuchung, auf welchem Weg sehen Sie die deutschen Christdemokraten?
Ja, ich sehe die deutsche Christdemokratie in einer schwierigen Phase, weil sie auch den Selbstfindungsprozess noch nicht wirklich vollzogen haben und mit Merz zwar jemanden an der Spitze haben, der durchaus Intelligenz und rhetorisches Vermögen und auch eine gewisse Kompetenz besitzt, aber natürlich nicht diese ganz große Integrationskraft, alle unterschiedlichen Flügel und Interessen, Weltsichten, die eigentlich zur CDU gehören, zu integrieren und zu all diesen Seiten auch zu sprechen als Integrationsfigur. Und ich denke, dass das ein Problem ist für eine Partei dieser Art, wo sich ja schon lange gewisse Subtendenzen andeuten. Ich erwähne hier zum Beispiel die Werteunion. Ich will dieses Phänomen überhaupt nicht irgendwie überbewerten. Ich will nicht das so darstellen, als ob das ein Potenzial hätte, eine eigene Partei zu werden. Aber die Werteunion ist insofern natürlich ein interessantes Beispiel, als dass sie im Sinne vielleicht dieser dunklen Seite, wenn man es so nennen möchte, eine Seite aufzeigt, die vielleicht näher wieder an Orbán ist, die vielleicht näher an sehr, sehr konservativen Wurzeln der Christdemokratie ist, die immer noch Teil christdemokratischer Parteien ist oder immer noch eine Rolle spielt, aber gleichzeitig relativ wenig politisch verwertet wird, aber herumrumort, viel Aufmerksamkeit bekommt und dementsprechend etwas ist, zu dem sich die Führung solcher Parteien auch verhalten müssen. Und die große Frage ist halt, wie kann jemand wie Merz so eine Partei zusammenhalten? Das sehe ich momentan vielleicht, aber das kann schnell auch in die Brüche gehen.
Fabio Wolkenstein sprach mit meinem Kollegen Christian Raphansel über sein Buch »Die dunkle Seite der Christdemokratie – Geschichte einer autoritären Versuchung«. Es ist im CH Beck Verlag erschienen, füllt 222 Seiten und kostet 16,95 Euro. Über den Tod und das Sterben sprechen wir meist erst dann, wenn beides unmittelbar vor der Tür steht. In diesem Frühjahr sind gleich so einige Bücher erschienen, die für ein Memento Mori plädieren, die dem Tod in unserem Leben mehr Platz einräumen und ihn aus der Tabuzone holen wollen. Zwei davon stellen wir Ihnen jetzt vor. Zuerst das Buch von Elke Büdenbender und Eckhard Nagel. Büdenbender ist Richterin und die Frau von Bundespräsident Steinmeier. Nagel ist Transplantationsmediziner, er hat aber auch in Philosophie promoviert. Beide verbinden eine lange Freundschaft sowie verschiedene Erfahrungen mit dem Tod. Und die haben sie zur Grundlage eines Buches gemacht. Der Tod ist mir nicht unvertraut, heißt es. Nikolaus Nützel mit den Einzelheiten.
Universitätsprofessor Dr. Dr. Med. Habil, Dr. Phil, Dr. Theol H.C. Das sind die Titel, mit denen Eckhard Nagel von der Uni Bayreuth im Internet vorgestellt wird. Doch in dem Buch, das er mit Elke Büdenbender geschrieben hat, ist er einfach nur Eckhard. Denn das Buch ist ein Dialog unter alten Freunden über das vielleicht privateste Thema, das man sich vorstellen kann. Und Elke Büdenbender ist Elke und nicht die Verwaltungsrichterin Frau Büdenbender. Und wenn ihr Ehemann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwähnt wird, dann ist von Frank die Rede. Das gehe ja nun nicht anders, sagt Elke Büdenbender.
Ich rede ja meinen Mann nicht mit Herr Präsident an. Also das käme mir ganz komisch vor. Nein, das ist mein Frank, also mein Frank in Anführungszeichen.
Eckhard Nagel und Elke Büdenbender machen sich nahbar in ihrem gemeinsamen Buch. Denn es sollte ein persönliches Buch sein. Ein Buch, das aus einer Freundschaft entstanden ist, die sie und auch ihre Familien verbindet, seit sie sich vor rund 3 Jahrzehnten in Hannover kennengelernt haben. Sie machen sich nahbar, indem sie von Situationen erzählen, die sie mit dem Tod konfrontiert haben. Eckhard Nagel hatte als Transplantationsmediziner oft mit todkranken Menschen zu tun. Er verpflanzte Organe, mit denen Verstorbene anderen ein Weiterleben ermöglichten. 2 seiner Kinder starben sehr früh. Bei Elke Büdenbender wurde als junge Frau eine schwere Erkrankung ihrer Nieren diagnostiziert. Vor 12 Jahren entschied sie mit ihrem Ehemann, dass er ihr eine seiner gesunden Nieren transplantieren lässt. Vor einiger Zeit dann hatten Büdenbender und Nagel die Idee, aus Gesprächen über den Tod und das Sterben ein gemeinsames Buch zu machen. Die Konfrontation mit dem Tod von weit über 100.000 Menschen durch das Coronavirus alleine in Deutschland habe sie zusätzlich motiviert, ihre Gedanken nicht nur für sich zu behalten, erzählt Elke Büdenbender, obwohl solche Gedanken für sich zu behalten eigentlich das Normale ist.
In der Tat, das ist so, das Sprechen über den Tod, das tun die Menschen nicht. Kann man vielleicht auch nachvollziehen. Es ist ja die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ende. Aber wie wir festgestellt haben, auch mit dem eigenen Leben.
Die Richterin und der Arzt haben während ihrer Gespräche ihre Gedanken und ihr Wissen zusammengetragen. Und sie haben zusätzliche Informationen gesucht, um sie Leserinnen und Lesern weitergeben zu können. Etwa historische Betrachtungen, wie sich der Blick auf den Tod über die Jahrhunderte und Jahrtausende verändert hat. Über die römische Idee der Kunst des Sterbens, der Ars Moriendi, ist da zu lesen. Über die Hospizbewegung. Über Begräbnistraditionen in verschiedenen Kulturen und auch über die Rolle kirchlicher Traditionen und Rituale, auf die Nagel als gläubiger und praktizierender Protestant einen etwas anderen Blick hat als Büdenbender, als etwas kirchenfernere Katholikin. Und sein Blick habe sich noch einmal verändert, sagt Nagel.
Auf jeden Fall würde ich für mich sagen, dass ich durch diese intensiven Gespräche auch noch mal durch das Erinnern von bestimmten Ereignissen in meinem Leben. Für diese Erinnerung habe ich mir an manchen Punkten vielleicht nicht ausreichend Zeit genommen. Jetzt haben wir uns Zeit genommen. Das hat tatsächlich mich bewegt. Es hat eine andere Wahrnehmung nochmal für die eigene Endlichkeit in mir selbst ausgelöst. Und zwar in einer nicht bedrückenden, sondern in einer eher erleichternden Form. Und insofern, ja, würde ich sagen, es hat mich verändert und bereichert.
In dem langen Dialog, den Nagel und Büdenbender aufgeschrieben haben, diskutieren sie auch über hochpolitische Fragen, etwa über die Vorgeschichte der Entscheidung, in der das Bundesverfassungsgericht vor 2 Jahren den Bürgern ein weitgehendes Recht zugeschrieben hat, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden. Und über die Herausforderungen für die Politik, wenn sie die Rahmenbedingungen für Selbsttötung oder Beihilfe zu einer Selbsttötung nun neu regeln muss. Es sei zwar nicht das Ziel gewesen, ein politisches Buch zu schreiben, sagt Nagel, aber der Text habe gesellschaftspolitische Aspekte.
Es hat natürlich Auswirkungen, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander leben. Das ist keine Frage. Und da plädieren wir natürlich eben sehr stark auch für einen Gemeinschaftssinn und für das Vertrauen in die Gemeinschaft und für die Notwendigkeit eines Miteinanders.
In den vergangenen Jahren sind immer mal wieder Sachbücher in Dialogform erschienen, die den Eindruck erweckten, die Autoren hätten die Mühe vermeiden und sich nicht die Zeit nehmen wollen, die es braucht, um auf traditionelle Weise ein Buch zu schreiben. Der Text von Elke Büdenbender und Eckhard Nagel liest sich anders. Er ist klar und bewusst strukturiert, nicht nur das Transkript eines Gesprächs. An einigen Stellen sind längere Zitate eingefügt, etwa aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe. Es sei ihnen nie darum gegangen, eine Art Podcast in Schriftform zu bringen, betonen die beiden Autoren.
Nee, als Podcast habe ich mir das nicht vorstellen können, oder Eckhard?
Nein.
Was fast ein bisschen schade ist, denn ein Podcast zu dem sehr gut lesbaren Buch wäre vielleicht auch gut anzuhören gewesen.
Eine Anregung von Nikolaus Nützel nach der Lektüre des Buches »Der Tod ist mir nicht unvertraut. Ein Gespräch über das Leben und das Sterben« von Elke Büdenbender und Eckhard Nagel. Bei Ullstein erschienen, 224 Seiten, 24 Euro. Vergänglichkeit ist für Geistliche ein häufiges und natürliches Thema. So auch für die französische Rabbinerin und Autorin Delphine Orvilleur. Sie arbeitet in einer jüdischen Reformgemeinde in Paris. Mit den Toten leben, so lautet der Titel von Orvilleurs Essaysammlung, mehr von Günther Keindelstorfer.
Das Wichtigste ist das Trauergespräch. Dafür nimmt Delphine Orvilleur sich Zeit. Es sei ein heiliger Augenblick, so formuliert sie es, wenn sie einem Verstorbenen im Gespräch mit den Hinterbliebenen so nahe wie nur irgend möglich kommen möchte. Denn beide, der Tote und die Überlebenden, wollen in der Trauerzeremonie geehrt sein.
Es gilt, die Trauernden zu begleiten, nicht um ihnen etwas mitzuteilen, was sie noch nicht wussten, sondern um für sie zu übersetzen, was sie selbst gesagt haben, damit sie es anders hören können.
Delphine Orvilleur ist eine einflussreiche Intellektuelle in Frankreich, weit über die Jewish Community hinaus. In ihrem Buch philosophiert sie, durchaus humorvoll, über den Tod und das Leben, den Schmerz des Abschiednehmens und die Kulturgeschichte des Sterbens im Allgemeinen. In den vergangenen Jahren hat Orvilleur zahlreiche Menschen als Rabbinerin auf ihrem letzten Weg begleitet. Die liberale Feministin Simone Weil, 4 Jahre lang Präsidentin des Europaparlaments, und die Filmemacherin Marceline Loridon zum Beispiel. Aber auch den 8-jährigen Isaac, der von einer Sekunde auf die andere an einem plötzlichen Atemstillstand verstorben ist. Orvilleur macht die seelischen Versehrungen spürbar, die vor allem mit dem Tod von Kindern einhergehen. In einer der zentralen Thesen ihres Buchs räumt die Rabbinerin mit einem weit verbreiteten Vorurteil auf, mit der Vorstellung, dass Menschen, die beruflich mit dem Thema Tod zu tun haben, den letzten Gang leichteren Herzens antreten als ihre Mitmenschen.
Den Tod der anderen zu begleiten, hat mich nicht gegen die Angst gewappnet, ihm selbst zu begegnen. Ich bin skeptisch, wenn ich Leute sagen höre, man könne das Sterben lernen. Und dass es eine unfehlbare Methode gäbe, den Tod zu akzeptieren. Es gibt keinen Kurs und keine Technik, um sich in einem 10-Punkte-Programm mit seinem Ableben zu arrangieren. Kein Pro-Seminar zur Optimierung des eigenen Todes.
Man kann so viele Sterbetröstungsklassiker studieren, wie man möchte. Montaigne und Marc Aurel werden da gern genannt. Die Angst vor dem eigenen Erlöschen wird man nie ganz loswerden. Aber man kann dem Faktum seiner eigenen Endlichkeit mit einer Prise Humor begegnen, findet Delphine Orvilleur, wenn es einem gelingt. Eine der besten Stories, die Orvilleur in ihrem Buch zum Besten gibt, ist die Geschichte von Miriam, einer vornehmen jüdischen Dame aus New York, deren liebstes Hobby es war, alle Einzelheiten ihrer Bestattung im Vorhinein festzulegen. Blumengebinde, Gedenkreden, Musikstücke.
Der Tod ist das Ende jeder Kontrolle,
schreibt Delphine Orvilleur.
Das ist für viele nicht leicht zu akzeptieren, den eigenen Tod und seine Beerdigung bis ins Kleinste durchzuplanen, bedeutet oft, dass man sich nicht eingestehen will, das, was uns widerfährt, nicht mehr kontrollieren zu können.
So ging es auch Miriam, bis ihre Tochter, Achtung, Überraschung, der lebendigen Miriam genau die Trauerfeier ausrichtete, die diese sich immer gewünscht hatte.
Ihre Freunde und Bekannten hatten ein diebisches Vergnügen daran, sie in ihren Abschiedsreden humorvoll mit dem zu necken, was ihnen an ihr fehlen würde. Sie ließen kein gutes Haar an ihren Kochkünsten, an ihren versalzenen oder zerkochten Spezialitäten. Sie lachten darüber, wie schlecht sie log, wenn sie jemanden nicht sehen wollte. Noch nie war in dieser Trauerkapelle so ausgelassen gelacht worden.
Für Miriam, so erzählt Delphine Orvilleur, war der Besuch ihrer eigenen Beerdigung ein tief bewegendes Erlebnis mit kathartischem Effekt. Der Kontrollzwang, unter dem sie gelitten hatte, starb im Wortsinne ab. Miriam wurde klar,
dass genau in diesem Augenblick der Rest ihres Lebens beginnen konnte.
Delphine Orvilleurs Buch ist weder eine philosophische Abhandlung noch ein tränenstimulierender Trauerratgeber, sondern eine anregende und immer wieder auch erstaunlich amüsante Geschichtensammlung. Ein Begräbnis, das ihr besonders gut gelungen sei, stellt Orvilleur fest, war das von Elsa Kaya, Psychoanalytikerin und Kolumnistin des Satiremagazins Charlie Hebdo. Die prominente Lacan-Schülerin war beim Terroranschlag auf die Zeitschrift im Jahr 2015 von dschihadistischen Attentätern erschossen worden.
Beim Verlassen des Friedhofs am 15. Januar 2015 traf ich den Zeichner Jules, ein Mitglied der Charlie-Redaktion. Er fasste mich am Arm und raunte mir augenzwinkernd zu: Falls die Attentate weitergehen, möchte ich sie gerne für meine Beerdigung reservieren. Meine Mutter wird sich freuen, wenn Sie das übernehmen.
Ein schöneres Kompliment kann man einer Rabbinerin wahrscheinlich nicht machen.
Günter Keindelsdorfer war das über Delphine Orvilleur mit den Toten leben, aus dem Französischen von Nicolas Denis, bei Hansa Berlin erschienen, 192 Seiten, kosten 22 Euro. Am Pfingstmontag macht Andruck Pause. Wir hören uns wieder am 13. Juni. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.